Ich auch mehr und mehr die Jugendlichen aus dieser Gemeinde vor mir sitzen und ich wünsche mir so sehr, der ein oder andere wird, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, früher oder später mal nach Köln ziehen, in Köln arbeiten, dort studieren, was auch immer. Und ich wünsche mir so sehr, dass sie vorbereitet sind auf den geistlichen Kampf, der sie dort erwartet. Ein Kampf, den man nämlich überhaupt keinesfalls unterschätzen sollte. Da denkt man nach ein paar Wochen in Köln, man hat die ersten Angriffe Satans so grandios abgewehrt. Ihr braucht euch keine Hoffnung machen. Der Teufel kommt wieder und fährt größere Geschütze auf. Und auch die gilt es dann abzuwehren. Und dann wiegt man sich womöglich in Sicherheit und Ruhe für ein paar Wochen und aus dem Nichts kriegt man kleine giftige Pfeile von der Seite und von hinten ab und man weiß überhaupt nicht, wie einem geschieht. Wirklich alles, aber auch wirklich alles wird der Teufel versuchen, um euch zu Fall zu bringen. Und dass die Menschen die Wahrheit, und damit meine ich die Nachricht vom Kreuz und was am Kreuz geschehen ist, nicht hören werden. Und was wird unsere Waffe sein? Es folgt jetzt keine Predigt über die Waffenrüstung Gottes aus Epheser 6, ich mache es kurz. Unsere Waffe wird sein, erstens Gebet und zweitens das Wort Gottes. Klammert euch fest am Wort Gottes und dann macht ihr euch dazu bereit, um Christi willen gehasst und ausgeschlossen zu werden. Und erwartet nicht, dass ihr jemals in der Welt vor den Menschen Gerechtigkeit erfahren werdet. Ein paar hundert oder tausend Jahre früher oder jetzt heute ein paar tausend Kilometer weiter östlich, wir könnten uns dazu bereit machen, um unseres Glaubens willen gesteinigt zu werden. In der Welt werdet ihr Unrecht und Verleumdung erfahren. Johannes 15, 18, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Jesus sagt das. Vergessen wir also nicht, dass Jesus all das schon durchmachen musste. Jesus ist nicht auf diese Welt gekommen, hat sich wie ein König von vorne bis hinten bedienen lassen, hat es sich gut gehen lassen, wurde von allen angehimmelt und wir armen Opfer, ja, wir müssen jetzt für ihn leiden. Nein, Jesus hat das alles schon durchgemacht. Er kennt unseren Schmerz und er hat noch wesentlich mehr Hass und Verleumdung erfahren, als wir jemals auf uns ziehen können. Von der Welt erfahren wir um unseres Glaubens willen Unrecht. Viel wichtiger ist aber, vor Gott sind wir um unseres Glaubens willen gerecht. Und von Gott empfangen wir einst unsere Krone der Gerechtigkeit. 2. Timotheus 4, Vers 8. Die letzten beiden Thesen Martin Luthers lauten übrigens, These 94 und 95, man soll Christen ermutigen, dass sie ihrem Haupt Christus durch Strafen, Tod und Hölle nachzufolgen trachten und dass sie lieber darauf trauen, durch viele Trübsale ins Himmelreich einzugehen, als sich in falscher geistlicher Sicherheit zu beruhigen. Ich bin vor ein paar Wochen jetzt wieder mal so ein bisschen in Bedrängnis geraten. Ich habe so ein paar Streitgespräche gehabt in Köln und ich habe auch mitbekommen, wie Leute wieder mal hinter meinem Rücken über mich reden. Ja, was soll ich sagen? So im Vergleich dazu, was andere Christen in anderen Teilen der Welt durchmachen müssen, ist die Bedrängnis, die ich erlebt habe, nichts. Oder nur eine ganz, ganz kleine Bedrängnis eben. Hier in Deutschland ist Bedrängnis, Trübsal, besteht ja hier nur aus ausgelacht werden, ausgegrenzt werden, doof angeguckt zu werden. Noch. Aber wenn mein Glaube diesen Test schon nicht besteht, wie will ich dann erst bestehen, wenn irgendwann mal wahre Verfolgung kommt? Also die Gespräche und das Wissen, wie hinter meinem Rücken über mich geredet wird, das hat mich schon hart getroffen. In der Schule ist das irgendwie anders. Wenn da hinter meinem Rücken schlecht geredet wird, das ist so als Mathelehrer, da habe ich mal ein paar Fünfen gegeben. Natürlich reden die schlecht über mich, ich habe mich daran gewöhnt. Die Schüler, die Eltern reden schlecht über mich, ich bin der böse Lehrer. Ja, das ist okay für mich, so ist das einfach. Aber wenn es um Christus geht, dann ist das irgendwie anders. Da geht es um so viel mehr. Und deswegen kam auch vor ein paar Wochen so ein Hilferuf von mir in unsere WhatsApp-Overath-Männer-Gruppe. Ich denke, die Männer werden das alle gelesen haben. Ich war als Leiter bei einer Jugendfreizeit, die von der Kölner Gemeinde aus organisiert wurde. Und in den letzten Jahren durfte ich da jedes Mal einen Abend predigen. Und das habe ich natürlich auch dieses Mal dem Hauptleiter angeboten. Ich wollte eigentlich zweimal predigen, einmal über Rettung, einmal über Nachfolge. Es gibt einfach so viel, was die Jugendlichen noch hören müssen. Und die anderen Leiter, die kennen mein Verständnis von Errettung zwar ausschließlich über das Kreuz und was Christus am Kreuz für uns getan hat. Da sollte es mich eigentlich nicht wundern, dass ich dieses Mal kein einziges Mal predigen durfte. Und insgesamt, wir waren 7 Tage und 7 Nächte mit den Jugendlichen dort. Es gab immer morgens und abends eine Andacht oder Predigt. Und das Wort vom Kreuz ist sage und schreibe kein einziges Mal gefallen. Ganz zu schweigen von Begriffen wie Sünde, Buße, Umkehr, Bekehrung. Was absoluter Mittelpunkt unseres Glaubens sein sollte, das Kreuz, Es wurde völlig ausgeschlossen. Welcher Geist ist bitteschön daran interessiert, dass das Kreuz ausgeschlossen wird? Da kriegst du so viele Jugendliche von Gott anvertraut für eine ganze Woche und sie hören dir zu, von morgens bis abends und bis spät in die Nacht manchmal. Und du verpasst es ihnen, die gute Nachricht vom Kreuz zu predigen. Ich weiß nicht, wie man so viel Schuld auf sich laden kann. Ich habe dann auch eine sehr harte Diskussion Mitte der Woche gehabt mit einer anderen Leiterin und sie meinte zu mir: Ingo, das Evangelium ist doch nicht die Nachricht vom Kreuz. Da bist du viel zu engstirnig. Also Ingo, ich habe in Amerika ein Bibelstudium für mehrere Jahre gemacht. Seitdem habe ich verstanden, dass es nicht nur Schwarz und Weiß gibt. Je mehr ich die Bibel lese, sagte sie, desto mehr verstehe ich, dass es noch ganz viele andere Farbtöne gibt. Ja, da habe ich gesagt, ja merkwürdig, je mehr ich die Bibel lese, desto schwärzer wird alles, desto weißer wird alles, desto klarer wird mir, dass es am Ende nur noch Errettete und Verlorene gibt. Die Bibel spricht über ein Verlorensein. Und die Bibel spricht über die Hölle. Jesus selbst spricht von der Hölle. Nein, Ingo, du irrst dich. Jesus spricht an keiner einzigen Stelle von der Hölle. Das wurde falsch übersetzt. Jesus meint das auch ganz anders. Und auf einmal können sie alle Griechisch und Hebräisch besser als die Übersetzer der Schlachtübersetzung, besser als die Elberfelder Übersetzer, besser als Martin Luther selbst. Ja, Ingo, da steht im Prinzip gar nicht Hölle, da steht bla bla bla, irgendwas. Doch Jesus spricht von der Hölle. Die Bibel spricht über die Hölle. Ich weiß, dass es auch unter Christen schon sehr viel Diskussion gegeben hat. Ist die Hölle jetzt 1000 Jahre? Ist sie ewig? Und wie wird das der Begriff hier Gehenna an der einen Stelle da richtig übersetzt? Also ich bin mir sicher, die Hölle ist ewig und der Begriff Gehenna hat die Schlachterübersetzung und die anderen Übersetzungen auch schon völlig richtig mit die Flammen der Hölle übersetzt. Gut, aber in einer Aussage sollte es auch unter Christen keine Diskussion geben. Wenn sich jemand Christ nennt, ich habe da immer ein bisschen nachgehakt im Gespräch, aber Johannes 14,6 nicht bezeugen kann oder will, ja, dann sollten wirklich alle Alarmglocken angehen. Johannes 14,6 kennt ja jeder, niemand kommt zum Vater außer durch mich, sagt Jesus. Nein, Ingo, das hat Johannes damals aufgeschrieben an die Leute von damals. Du musst deine Brille langsam absetzen, Ingo. Ey. Diese Nachricht Jesu Christi, die Johannes damals festgehalten hat, sie gilt ewiglich. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, sagt Jesus. Und Folgendes habe ich dann nicht gesagt, das habe ich mir nur gedacht. Du leugnest, dass Christus der einzige Weg zum Vater ist. Matthäus 10,33. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Und ich sage das nicht, um mich aufzuspielen oder weil ich so ein Top-Christ bin, bin ich nicht. Sondern es ist eine eindringliche Warnung Jesu. Heil gibt es nur in Jesus allein. Und ich habe mir gedacht, du enthältst willentlich allen Jugendlichen das Evangelium vor. Eines schrecklichen Tages werden Bücher aufgetan werden. Das wird da drin stehen. Offenbarung 20,12. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Ey, Gott sei uns gnädig, dass wir nie aufhören zu bekennen, was Christus für uns getan hat. Ich weiß, ich soll nicht so viel seufzen, habe ich mir schon ein paar Mal anhören müssen. Aber ich weiß nicht, wie kann man all die Sünden der Welt sehen und seine eigenen noch obendrauf, ey, und nicht seufzen. Ich bin nach diesem Gespräch auf mein Zimmer gegangen. Ich bin schlagartig krank geworden. Leon ist noch mitgekommen auf mein Zimmer, ihm gewähre ich mal tiefe Einblicke in mein Innenleben. Ich habe mir dann die Tränen aus dem Gesicht gewischt und ich habe ihm gesagt, ey Junge, ich weiß nicht, worüber ich mehr heulen soll, über all die Jugendlichen, die geradewegs in die Hölle laufen oder über meine, ich weiß nicht genau, wie ich es formuliert habe, ein bisschen drastischer, als ich es jetzt sage wahrscheinlich, oder über meine eigenen Sünden. Wenn man den Jugendlichen nicht verkündet, wie man errettet wird, sie werden von der Freizeit nach Hause fahren, sie werden denken, sie sind errettet. Sind sie nicht. Und ich selbst, wenn Christus nicht für meine Sünden gestorben wäre, ich hätte überhaupt gar keine Chance, vor Gott zu bestehen. Meine Schuld kann ich nicht wieder gut machen. Ich habe Fehler gemacht, die lassen sich einfach nicht mehr ändern. Zwischen mir und Gott steht Schuld, ein riesiger Haufen Schuld. Wenn es Jesus, den Nazarener, nicht gegeben hätte, wie sollte ich dann vor Gott bestehen? Und es gibt auch jetzt noch so viele Dinge, wo ich an mir arbeiten muss, Dinge, wo ich dem Herrn Jesus keine Ehre mache. Der Hans Welslein, der hat hier bei der Bibelstudierfreizeit in einem Nebensatz was gesagt, das ist zu einem meiner Hauptgebete geworden. Ich habe sogar meine Mutter schon gebeten, das Gebet für mich mitzubeten. Das hört sich so ein bisschen kindlich an, das Gebet, aber ist egal. Ich möchte unserem Herrn Jesus keine Schande sein. Ich möchte unserem Herrn Jesus keine Schande sein. Ja, bin ich aber manchmal. Ich weiß nicht, vielleicht auch oft, ich weiß nicht. Wenn die Menschen nicht verstehen, was am Kreuz geschehen ist, was soll ich sagen, dann steht es einfach unglaublich schlecht um die Menschheit. So. Also angefangen hatte das Gespräch mit dieser Leiterin, weil ich so ein Anliegen hatte. Es wurde auf dieser Jugendfreizeit täglich ein Lied gesungen, das hieß Sons and Daughters of God, also Söhne und Töchter Gottes. Und ich hatte die Leitung eben darum gebeten, bitte könnt ihr die Jugendlichen mal aufklären, wie wird man denn Kind Gottes, wie wird man Sohn oder Tochter Gottes? Die Jugendlichen standen da gefühlt stundenlang rum, jeden Tag, und haben immer gesungen, dass sie Söhne und Töchter Gottes sind. Ich frage mich, wie lange muss ich singen, um wirklich Kind Gottes zu sein? Reicht es, wenn ich eine Stunde am Tag singe, dass ich Kind Gottes bin? Ja, bin ich dann Kind Gottes? Und muss ich pro Woche jeden Tag eine Stunde singen? Oder muss ich vielleicht gar nicht singen und bin einfach so Kind Gottes? Im Laufe der Woche habe ich mir dann wirklich mal, ich habe mir vorgenommen, ich schnappe mir jeden einzelnen Jugendlichen und spreche mit ihm darüber. Ich muss gestehen, mir ist eingefallen, ich glaube, ich habe eine übersehen. Also ich habe jetzt fast jeden Jugendlichen habe ich mir gekrallt und mit ihm darüber gesprochen. Und manchmal auch ganz konkret nachgefragt, hör mal, du singst hier jeden Tag, dass du Kind Gottes bist, dass du errettet bist. Wie wird man denn Kind Gottes? Ja, also Ingo, ich glaube, so haben die das auch vorne erklärt, jetzt, wenn ich jetzt mitsinge und es so ganz ernst meine beim Singen, ja, dann bin ich Kind Gottes. Also wenn ich jetzt so richtig ernsthaft sage, so jetzt bin ich Kind Gottes, dann bin ich Kind Gottes. Ja, ist das so? Wird man so Kind Gottes? Wie wird man errettet? Ist dann die ganze Schuld, die zwischen mir und Gott steht, ist sie dann weg, wenn ich sage, ich bin jetzt Kind Gottes? Wie kann ein sündhafter, unheiliger Mensch zu einem heiligen Gott kommen? Wie kann die ganze Schuld, die ganze Sünde, die dazwischen steht, weggeräumt werden? Ich hatte schon so eine böse Vorahnung gehabt, dass diese Nachricht den Jugendlichen vorenthalten bleiben würde. Denn die Begründung war dann, Ingo, wir sind doch alle Kinder Gottes, also wirklich alle Menschen sind Kinder Gottes. Und das ist übrigens auch das, was der aktuelle Papst der Welt verkündigt. Wir sind alle Kinder Gottes. Und so stehen die Jugendlichen zusammen in diesem Raum, in dem Raum da und singen gemeinsam dieses Lied, dass sie Söhne und Töchter Gottes sind. Und ihnen wird suggeriert, dass sie diesen Status vor Gott haben, Kind Gottes zu sein. Dass sie errettet sind, weil Gott sie so sehr liebt. Und sie fahren nach Hause nach der Freizeit und leben ihr Leben weiter in Unzucht und Hurerei und denken, sie sind errettet. Dabei laufen sie geradewegs in die Hölle. Leute in falsche Sicherheit, in falsche Heilsgewissheit zu wiegen. Ich weiß nicht, wie man so viel Schuld auf sich laden kann. Luthers 95. und letzte These. Man soll Christen ermutigen, dass sie lieber darauf trauen, durch viele Trübsale ins Himmelreich einzugehen, als sich in falscher geistlicher Sicherheit zu beruhigen. Also die Frage ist, sind diese Jugendlichen wirklich Kinder Gottes? Und wenn sie nicht Kinder Gottes sind, wessen Kinder sind sie dann? Und kann man vielleicht die Familie wechseln? Ich wollte eigentlich über was ganz anderes predigen. Ich hatte mir überlegt, das lag mir auch sehr auf dem Herzen vorher, das Thema Trösten und Ermutigen. Dazu sagt die Bibel ja auch viel und ich denke, da können wir alle noch ein bisschen dazulernen, ich auch. Aber dieses ganz einfache, grundlegende Thema, wie man Kind Gottes wird, das hat nach der Freizeit so sehr in mir gebrodelt. Ich bin ja noch eine Zeit lang in der Eifel geblieben dann, ich bin jeden Tag wandern gegangen und es war immer so laut in meinem Kopf. Ich habe so hart diskutiert und gerungen in meinem Kopf und zwischendurch musste ich da mal anhalten und meine Gedanken sortieren. Und dann habe ich immer gemerkt, boah, wie ruhig es eigentlich im Wald ist. Nur hier und da zirpen so ein paar Grillen rum und dann bin ich weitergegangen und schon war wieder Krieg in meinem Kopf. Ich muss zugeben, ich war auch wirklich völlig verwirrt nach der Freizeit. Die antichristlichen Angriffe sind so schwer gewesen. Zwischendurch dachte ich mal, ey, ist alles, was ich über Errettung glaube, ey, ist das falsch? Ich vertue mich manchmal und manchmal verstehe ich auch Dinge völlig falsch. Ja, ich nenne mich Christ. Diese Leute nennen sich Christen. Ich behaupte felsenfest, ich habe den Heiligen Geist. Das tun die Leute aber auch. Und der Heilige Geist, der widerspricht sich in seiner Lehre doch nicht. Also muss ja einer falsch liegen. Oder ist irgendwie doch so ein Mittelweg richtig? Gibt es vielleicht doch mehrere Farbtöne? In Köln gibt es ja noch Pink und Hellblau, ich weiß nicht. Ich musste so viel Bibel lesen nach der Freizeit, um wieder klare Gedanken fassen zu können. Und Gott sei Dank hat das Wort Gottes eine sehr reinigende Wirkung. Also ist es unglaublich wichtig, fest im Wort Gottes verankert zu sein. Und so eine Predigt vorzubereiten, das ist für mich auch, sagen wir mal, so ein Stück Eigentherapie, um das ganze Wirrwarr in meinem Kopf wieder zu sortieren. Beziehungsweise, was heißt Eigentherapie? Vielmehr Therapie vom Allerhöchsten Selbst, von Gott selbst. Also welche beiden Familien gibt es? Ich fange mal mit der einen Familie an. Die Familie mit den Kindern Gottes. Johannes 1, 12. Allen aber, die ihn, Jesus Christus, aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, sich Kinder Gottes zu nennen. Den anderen nicht. Die Frage ist natürlich, wie kann man Jesus aufnehmen? Dazu komme ich dann gleich noch. Aber erstmal will ich festhalten, es gibt diese Familie mit den Kindern Gottes. Nun, jedes Kind hat ja Eltern, aber wenn man dann nicht Kind Gottes ist, wessen Kind ist man dann? Und die Antwort ist so einfach wie schockierend. 1. Johannes 3, Vers 10. Darin sind die Kinder Gottes auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Kinder des Teufels offenbar. Nein, Ingo, wie kannst du so was Schreckliches sagen? Ja, das sag nicht ich, es sagt die Bibel. Und ich weiß nicht, wie man das schönreden will. Ja, entweder der Papst oder sehr viele Leute kennen die Bibel nicht, das wage ich aber zu bezweifeln, oder aber sie setzen sich willentlich über diese Wahrheit hinweg. Der Teufel übrigens erkennt die ganze Bibel auch auswendig. Als er Jesus da versuchte, das kann man Matthäus 4 nachlesen, da zitiert er auch die Heilige Schrift, Psalm 91, Verse 11 und 12. Ich weiß nicht, wie gut muss man die Bibel bitte schön kennen, um zu wissen, was im 91. Psalm, Verse 11 und 12 steht. Ey, also ich hätte es leider nicht gewusst. Viele Leute kennen die Bibel, aber setzen sich bewusst über Gottes Worte hinweg. 2. Korinther 11, Verse 13 bis 15. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Die Wahrheit zu kennen, aber sich willentlich darüber hinwegzusetzen. John MacArthur beschreibt es so. Paulus entlarvt die falschen Apostel klipp und klar als das, was sie sind. Abgesandte Satans. Dass sich der Fürst der Finsternis als Engel des Lichts verkleidet, das heißt täuschend als ähnlich getarnter Bote der Wahrheit, überrascht es nicht, dass auch seine Abgesandten das Gleiche tun. Das schreckliche Ende dieser selbsternannten Diener der Gerechtigkeit wird das Gericht Gottes sein. Das ist das Schicksal aller falschen Lehrer. Und Gott bewahre mich, ey, dass ich kein falscher Lehrer bin. Und die schlimmsten Irrlehrer sind ja die, die man nicht sofort auf Anhieb erkennt und die man nicht sofort durchschauen kann irgendwie. Die hören sich immer so schön an im ersten Moment. Und der Teufel verkleidet sich ja auch als Engel des Lichts. Irrlehren zu entlarven, wo von mir aus irgendwie so nachts im Wald irgendwo irgendwelche Tierstatuen angebetet werden müssen, wo Kinder geopfert werden, das ist nicht schwer, solche Irrlehren zu entlarven. Da verstehen auch die Jugendlichen wahrscheinlich schon, dass es nicht kompatibel mit der Bibel ist. Und wer schließt sich denen auch schon an? Aber Irrlehren, die sich auf Gottes Wort berufen und nur hier und da mal so ein Stückchen Wahrheit verdrehen und damit Menschen, die nicht bibelfest sind, und die Jugendlichen sind alle nicht bibelfest in Köln, und damit Menschen, die nicht bibelfest sind, so knapp am Ziel dran vorbeiführen, aber dennoch geradewegs in die Hölle führen. Und das Ganze auch noch mit so einem liebevollen, aber falschen Lächeln im Gesicht. Ja, das sind die großen Verführer unserer Zeit. Und wie beginnt Jesus seine Endzeitrede? Matthäus 24, 4. Habt Acht, dass euch niemand verführe. 24, 11. Viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Wer Gottes Wort kennt und sich willentlich darüber hinwegsetzt, es willentlich verdreht oder anderen vorenthält und mit einem Lächeln im Gesicht seine eigene wohlklingende, aber falsche Lehre verkündigt. Sie sind keine Kinder Gottes und Gott ist nicht ihr liebender, gnädiger Vater. Sie sind Kinder des Teufels und Gott hat nur eine Stellung für sie. Er ist ihr Richter. Für seine Kinder gilt wiederum Johannes 5, 24, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Also ich hoffe, jedem ist klar, wie man nicht in das Gericht Gottes kommt, sondern wie man Kind Gottes wird. Das Auswendigkennen der Bibel, Bibellesen ist natürlich unser täglich Brot, klar, aber das Auswendigkennen der Bibel, das errettet einen schon mal nicht. Der Teufel kennt ja auch die ganze Bibel auswendig und sein Ende wird er auch im See aus Feuer und Schwefel finden. Und dann im letzten Lied auf der Jugendfreizeit, da kamen tatsächlich so Begriffe wie Jesu Tod und Auferstehung vor. Gut. Danach meinten so ein paar junge Damen zu mir, ja, aber Ingo, wenn man daran glaubt, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, dann muss doch alles gut sein, oder? Ich hatte ein bisschen grob drauf geantwortet, weil ich völlig geladen war. Ich habe gesagt, ja, wieso sollte dann alles gut sein? Der Teufel glaubt schließlich auch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Er weiß es sogar, er war damals schon dabei, als Jesus gekreuzigt wurde. Was ist dann in dieser Hinsicht bitteschön besser bei dir als beim Teufel? Was sollte dann bitteschön zwischen dir und dem Teufel der Unterschied sein? Du glaubst daran, dass Jesus gestorben ist, der Teufel auch. Zusätzlich kennt der Teufel die ganze Bibel noch auswendig, du nicht. Also warum solltest du dann errettet sein? Was sollte der ganz klare Unterschied zwischen dir und dem Teufel sein? Johannes 5, 24, Jesus sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wer mein Wort hört und glaubt, ja, was denn jetzt, was sollen wir glauben, was sind Jesu Worte? Lukas 5, 32, ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Lukas 24, 47, und aufgrund seines Namens muss Buße zur Vergebung der Sünden bei allen Völkern gepredigt werden. Zuerst aber in Jerusalem. Was ist es also, das dich vom Teufel unterscheiden sollte, dass du errettet wirst? Eine Sache, die der Teufel nie und nimmer tun würde, sein Hochmut und sein Stolz verbieten ihm es. Buße. Römer 10, 9. Denn wenn du erstens mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und zweitens in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Also klar, wir glauben daran, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, klar. Und zweitens, und das sind zwei Bedingungen, die gehören absolut zusammen, und das würde der Teufel niemals tun, Jesus als seinen Herrn bekennen und folglich tun, was er will. Apostelgeschichte 17,30, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Alle. Die erste These von Martin Luther war übrigens, die erste These, da unser Meister und Herr Jesus Christus spricht, tut Buße, will er, dass das ganze Leben seiner Gläubigen auf Erden eine stete oder unaufhörliche Buße sein soll. Das heißt, der Mensch bekennt regelmäßig, dass er gesündigt hat gegen Gott und seine Gebote und dass ihn seine Sünden reuen. Und er bittet um Vergebung um des Kreuzes Jesu Christi willen. Darauf wird ihm ohne irgendeine Bedingung oder Leistung die Vergebung seiner Sünden geschenkt. Das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium. Was geht in einem Menschen vor sich, wenn er seine Sünden bekennt? Die Bibel sagt in Psalm 38, 19, denn ich bekenne meine Sündenschuld. Ich bin bekümmert wegen meiner Sünde. Ich glaube, der Teufel ist nicht bekümmert wegen seiner Sünde. Wahre Buße hat folgende Eigenschaften. Ich habe das mal aus einem Magazin abgeschrieben, das dauert jetzt genau 3 Minuten, wenn ich das vorlese. Woran können wir erkennen, dass Buße echt ist? Echte Buße beginnt mit Erkenntnis der Sünde. Das heißt, der Betreffende wird erkennen, was Sünde ist und was sie in seinem Leben bewirkt. Das Westminster-Bekenntnis aus dem Jahre 1646 beschreibt das so, dass der Sünder durch die Buße nicht nur die Gefahr, sondern auch die Widerwärtigkeit und Ekelhaftigkeit seiner Sünden erkennt und empfindet, dass sie dem heiligen Wesen und dem gerechten Gesetz Gottes entgegenstehen. Weil er diese Erkenntnis bekommt, wird er von Trauer und Scham über seine bisherige Lebensweise ergriffen. Er wird sich davon, also von der Sünde, lösen wollen. Weil er erkannt hat, wer der heilige Gott ist und wie er ihn durch seine Sünde beleidigt hat, wird er umkehren und künftig Gott zu Gefallen leben wollen. Er wird die Sünde zu hassen beginnen, weil sie ihn von Gott getrennt hat und sich immer wieder zwischen ihn und Gott schieben will. Durch die Buße schenkt der Heilige Geist eine neue Liebe zu Gott und damit einen Hass auf alles, was Gott missfällt. Weil er erkannt hat, wer der heilige Gott ist und wie er ihn durch seine Sünde beleidigt hat, wird er umkehren und künftig Gott zu Gefallen leben wollen. Echte Buße beinhaltet auch, dass wir Sünde nicht mehr verstecken oder sie als böse anerkennen wollen. Der Bußfertige wird sie viel mehr aufdecken und beseitigen wollen. Wem wirklich Buße geschenkt ist, der wird bereitwillig Sünde bekennen. Er hat ja erkannt, wo die Sünde und das Festhalten daran ihn hingebracht hatte. Es geht ihm wie David, der Bekannte, als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und zum Bekenntnis gehört dann auch die Abkehr von der Sünde. Buße beinhaltet nicht nur die neue Einstellung oder innere Haltung gegenüber Gott, die Liebe zu Gott und die Betrübnis und den Hass gegen die Sünde, sondern auch eine neu geschenkte Kraft, den Weg der Sünde zu verlassen und Gottes Willen zu folgen. Fortwährende Buße. Buße ist nicht nur ein einmaliger Akt, sondern eine umfassende Lebenshaltung. Die Erkenntnis Gottes und die Liebe zu ihm wächst. Die Erkenntnis der Sünde wächst ebenfalls und damit auch die Betrübnis über sie und der Hass auf sie. Die Bereitschaft, Sünde immer wieder beim Namen zu nennen und sich von ihr abzuwenden, ist ebenfalls wachstümlich. Diese Haltung echter Bußfertigkeit wird sich in unserem Leben vertiefen und einprägen. Dadurch wird die Gemeinschaft mit dem Gott, der uns diesen neuen Sinn gegeben hat, ebenfalls eine tiefere werden. Die Liebe zu ihm wächst und damit auch die Abneigung gegen alles, das Gott missfällt. Buße bedeutet schließlich, dass wir in unserem Leben das verwirklicht haben wollen, was Gott für uns gedacht hat und dass wir gewiss sind, dass er es bewirken wird. Also auf der einen Seite sollen wir aktiv Buße tun, ruft die Bibel also zur Buße auf, und auf der anderen Seite ist ein bußfertiges Herz auch ein Geschenk Gottes. Hesekiel 36, Vers 26 bis 27. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich, also Gott, werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Also nochmal, auf der einen Seite sollen wir aktiv Buße tun. Es ist also etwas, das aus uns herauskommt. Und auf der anderen Seite ist ein bußfertiges Herz auch ein Geschenk Gottes. Ja, wie passt das zusammen? Manche Leute können, so sagen sie zumindest, ihre Sünde einfach nicht ehrlich bereuen. Es tut ihnen einfach nicht leid. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gespräche schon mal hattet. Einige würden ja gerne Buße tun sogar, aber es tut ihnen einfach nicht leid, was sie getan haben. Viel zu groß ist die Lust und die Freude an ihren Sünden. Sie wissen, dass sie gegen Gottes Willen gehandelt haben und trotzdem bereuen sie nicht, was sie getan haben. Ja, was soll man da sagen? Ja, Pech für dich, Gott möchte dir halt kein reines, neues Fleisch ins Herz geben, das willig zur wahren Buße ist. Buße ist halt ein Geschenk Gottes und du hast es halt nicht geschenkt bekommen. Ja, tut mir leid für dich, Pech. Doch auch dich möchte Gott zu wahrer Buße führen. Man ist da so schnell verführt, mit dem Finger so auf andere zu zeigen. Boah, wie kann die sich überhaupt Christ nennen? Die geht doch bestimmt verloren. Ich muss gar nicht so sehr mit dem Finger auf andere zeigen. Es gibt genug Dinge, wo ich an mir arbeiten muss. Das Standardbeispiel, das kennen viele Autofahrer. Ich bin ja sonst so ein korrekter Typ. Aber wenn ich Auto fahre, dann kann ich schimpfen und fluchen. Es ist schon besser geworden. Aber da kamen so lange Zeit echt die schlimmsten und bösesten Flüche aus meinem Mund. Ja gut, ich weiß, Gott findet das jetzt nicht so prickelnd. Ja, aber hört doch fast keiner hier, wenn ich allein im Auto fahre. Dann kann ich ja ruhig weiter fluchen. Nein, natürlich nicht. Und Gott sei Dank ist das schon besser geworden bei mir. Er hat mir den Heiligen Geist geschenkt und mir versprochen, dass er es mir ermöglicht, nach den Ordnungen Gottes zu leben. Also nochmal, wenn man die Sünde liebt, in der man lebt und sie gar nicht bereuen kann, besser gesagt, nicht bereuen will, obwohl man Christ ist und sich Christ nennt, ja, was tut man dann? Die Antwort ist ganz einfach, ein Wort, das völlig aus der Mode gekommen ist, da hat der Teufel leider ein ganz großes Stück Arbeit geleistet, Gehorsam. An dieser Stelle musste ich erstmal ein paar Gehorsamschritte gehen. Und Gott hat dir und mir die Kraft dazu geschenkt, gehorsam zu sein. Und Gott wird das segnen. Und ich fange an zu lieben, was Gott liebt. Und ich fange an zu hassen, was Gott hasst. Je mehr ich nach dem Willen Gottes lebe, je ähnlicher ich seinem Sohn gestaltet werde, je mehr ich mich von sündigen Wegen abkehre, desto mehr fange ich an, die Dinge mit den Augen zu sehen, wie Jesus sie sieht. Und ich beginne, die Dinge, die ich zurzeit vielleicht noch so sehr liebe, zu hassen, weil Gott sie hasst. Denn sie sind ekelhaft und bringen den Menschen nichts als Leid und Verderben. Beispiele. Mein scheinbares Recht auf Ungeduld mit meinen Mitmenschen. Ja, also Gottes Geduld ist langmütig und er ist langsam zum Zorn. Das sollten wir auch sein. Oder mein scheinbares Recht auf Unversöhnlichkeit in meiner Familie. Oder meine Freude an Filmen, Musik und Liedern, von denen ich weiß, dass Gott sie hasst. Es gibt definitiv noch genug Dinge, an denen wir arbeiten müssen, bei denen wir Gehorsamschritte gehen müssen. Und Gott wird das segnen. Er will uns dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestalten, Römer 8, 29. Ein Bekannter von mir, auch Christ, meinte vor kurzem, das hat er schon oft zu mir gesagt, ja Ingo, ich würde ja so gerne mit dem Rauchen aufhören. Ja, aber erst muss Gott mir die Lust daran nehmen, dann höre ich auf. Ja, kannst du lange warten mit dem Aufhören. Zuerst sind ein paar Gehorsamschritte nötig. Ich weiß, ich habe jetzt auch schon gehört, manche Leute bekehren sich und schwupps, haben sie keine Lust mehr am Rauchen. Ja, das gibt's auch. Aber manchmal sind Gehorsamschritte einfach nötig. Buße tun und folglich in Buße verharren, es ist eine absolute Notwendigkeit, um in die Familie Gottes aufgenommen zu werden. Und dann hatte ich aber noch folgende Diskussion gehabt auf der Jugendfreizeit. Nein, Ingo, was du erzählst, ist nicht richtig. Buße tun ist nicht notwendig, um errettet zu werden. Gott vergibt ja sowieso jedem. Vielmehr sollen die Jugendlichen eine Beziehung zu Jesus aufbauen, indem sie singen und singen und singen und singen und hören, dass Gott will, dass sie ihre Wünsche umsetzen, dass ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Denn Gott will ja, dass sie glücklich werden. Reist doch mal hierhin für ein Jahr, reist doch mal dahin, schaut euch die Welt an. Seht zu, dass ihr glücklich werdet. Das war dann so... Ja, der Höhepunkt der Freizeit, das war die abschließende Predigt. Ja, Gott will, dass sie glücklich werden, aber wahre Freude gibt es nur in Jesus Christus allein. Hätte das mal bitte jemand den Jugendlichen erklären können. An dem Abend, an dem diese Predigt gehalten wurde, ich erinnere mich noch, sehr gut, an diesem Abend ist Chester Bennington gestorben. Die Jugendlichen werden ihn kennen. Das ist ein Sänger einer sehr bekannten Band, vielleicht die erfolgreichste Band der letzten 15 Jahre. Er wurde 41 Jahre alt, er hatte 6 Kinder, er hatte alles Geld der Welt, er hatte Ruhm und Erfolg weltweit. Aber er war des Lebens überdrüssig. Er hat sich erhängt. Wenn man alles Geld der Welt hat, wenn man alle Reichtümer der Welt besitzt, alles, was die Welt zu bieten hat, schon gesehen hat und merkt, dass man trotzdem nicht glücklich ist, ja, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert? Was die Welt zu bieten hat, wird deine tiefe Sehnsucht nie und nimmer erfüllen, vielleicht temporär, aber schon bald hinterbleibt eine Leere. Bilde dir nicht ein, die Freuden dieser Welt könnten dich glücklich machen. Du wirst nach den Freuden dieser Welt jagen und jagen und sie werden nie deinen Durst stillen. Herzlichen Glückwunsch, wenn du am Ende deines Lebens sagen kannst, du hast die ganze Welt gesehen. Von mir aus hast du jedes Land und jeden Strand gesehen und dich mit den schönsten Frauen an den schönsten Stränden gesonnen und dabei einen Cocktail nach dem anderen getrunken. Herzlichen Glückwunsch. Wenn du den Blick auf die Ewigkeit verlierst, was nützen dir all die schönen Strände dieser Welt? Was haben dir die schönen Frauen, die besten Cocktails dieser Welt gebracht? Du kannst sie nicht mitnehmen an den Ort, an den du gehst. An diesem Ort wirst du Durst haben. Er wird nicht gestillt werden. Er wird nie gestillt werden. Also was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert? Im Hinblick auf die Ewigkeit? Gar nichts. Ich habe mir außerdem folgende Frage gestellt. Die Jugendlichen sollten ja eine Beziehung zu Jesus aufbauen, ohne Buße zu tun. Ist es möglich, eine Beziehung zu Jesus aufzubauen, ohne jemals Buße getan zu haben und damit nicht im Besitz des Heiligen Geistes zu sein? Wenn du denkst, du hast eine Beziehung zu Christus, ohne ein bußfertiges Herz zu haben, du magst sonst noch so oft singen, dass du Sohn oder Tochter Gottes bist. Du kannst Gott deinen liebenden Vater nennen, du kannst ihn nennen, wie du willst. Ich habe mir überlegt, was ist eine absolute Notwendigkeit, um generell eine Beziehung zu irgendwem aufbauen zu können? Man muss sich ja zumindest mal kennengelernt haben, sich irgendwie kennen und dann kann man eine Beziehung aufbauen. Wenn du nicht Buße tust und umkehrst und du dann eines Tages vor Gott stehst, folgendes wird Gott zu dir sagen, Matthäus 7,23, ich habe dich nie gekannt, weiche von mir, du Übeltäter. Du denkst, du hast eine Beziehung zu Christus, weil du stundenlang brav mitsingst und ab und zu mal sagst, dass Gott alle Menschen liebt, er kennt dich noch nicht mal mehr. Was soll das bitte schön für eine Beziehung sein? Ihr habt keine Beziehung. Es ist egal, ob du felsenfest behauptest, dass du Christus kennst. Entscheidend ist, kennt Christus dich? 2. Timotheus 2,19. Der Herr kennt die Seinen, die anderen kennt er nicht. Also erzähl mir nicht, dass du eine Beziehung zu Christus hast, wenn du nie Begriff wie Buße, Umkehr und Bekehrung gehört hast, geschweige denn Buße getan hast. Und ich habe mich oft gefragt, und das ist eine Frage, die hat mich persönlich wirklich sehr, sehr, sehr lange gequält. Wie sehr muss ich Buße tun? Wie sehr muss es mich reuen, damit Gott sieht, dass ich es in meiner Buße wirklich ernst meine? Wie sehr muss ich innerlich leiden, damit Gott sieht, dass es mir wirklich leid tut? Wie viele Tränen muss ich vergießen, damit Gott mir vergeben kann? Ja, da gibt es auf der einen Seite so Menschen wie Martin Luther, die so durch Selbstkasteiung näher zu Gott kommen wollten. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, ich weiß nicht, die haben so schwere Sünden mit so schwerwiegenden Konsequenzen verzapft. Die sprechen so leichtfertig aus, oh ja, sorry Gott, tut mir leid, war nicht cool von mir. Ja, aber danke, dass du mir vergeben hast. Und leben ganz normal weiter, als wäre nichts. Reicht das schon aus? Spurgeon hat dazu Folgendes gesagt. Zuerst sage ich euch, es ist immer Schmerz dabei. Niemand tut je Buße für die Sünde, ohne dass er Schmerz dabei fühlt. Mehr oder weniger heftig mag er sein, je nach der Art, in der Gott ihn beruft und nach seinem früheren Lebenswandel. Aber etwas Schmerz muss da sein. Wir fragen nicht danach, wann er kommt, aber zu der einen oder anderen Zeit muss er kommen. Sonst ist es nicht die Buße des Christen. Ich kannte einen Mann, der einst behauptete, Buße getan zu haben. Und es war sicherlich eine Veränderung mit ihm vorgegangen, soweit das Äußerliche in Betracht kam. Aber ich konnte nie sehen, dass er einen wirklichen Schmerz über die Sünde hatte. Und ich sah auch keine Zeichen der Buße an ihm, als er bekannte, an Jesus zu glauben. Ich nahm an, dass es bei diesem Mann eine Art von ekstatischem Sprung in die Gnade gewesen sei. Und ich fand später heraus, dass er wieder einen eben solchen ekstatischen Sprung in die Schuld getan hatte. Er war kein Schaf Gottes, denn er war nicht in der Buße gewaschen. Alle Kinder Gottes sind dort gewaschen, als sie von ihren Sünden bekehrt wurden. Niemand kann zu Christus kommen und wissen, dass ihm vergeben ist, ohne zu fühlen, dass die Sünde ein hassenswertes Ding ist. Denn sie tötete Jesus. Buße ist immer mit Schmerz verbunden. Manchmal mehr, manchmal weniger. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Je nachdem, wie viel Einsicht Gott einem in die Ekelhaftigkeit der eigenen Sünde gewährt. Würde ich persönlich jetzt das volle Ausmaß der Sünden meines Lebens erkennen, beziehungsweise, ich weiß nicht, vielleicht ist das falsch, was ich jetzt sage, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin so ein bisschen froh, dass ich nicht das volle Ausmaß meiner Sünde erkenne. Wie viel Freude haben mir die Fehltritte meines Lebens genommen? Wäre ich in meinem Leben nicht so weit von den Wegen des Herrn abgewichen? Ihr kennt ja meine Geschichte. Aber ich weiß nicht, ich will da nicht drüber reden. Das tut unglaublich weh, darüber nachzudenken. Aber dennoch ist mir absolut bewusst, ich habe Fehler gemacht und die Verantwortung dafür liegt ganz allein bei mir. Würden wir unsere Sünden so sehr hassen, wie Gott unsere Sünde hasst, weil er das volle Ausmaß kennt, manchmal denke ich, so viel Schmerz und Trauer könnten wir wohl gar nicht ertragen. Die vollkommene Erkenntnis darüber werden wir wohl erst erlangen, wenn wir bei Gott sind. Dennoch gilt für uns, Schmerz, manchmal mehr, manchmal weniger, ist immer Teil von Buße. Wenn du etwas getan hast und jemand, den du wirklich liebst, musste dafür sterben, würdest du nicht alles dafür tun, um das, was du getan hast, rückgängig zu machen? Bereust du dann nicht von Herzen, was du getan hast? Für all das, was wir getan haben, musste Jesus sterben. Lieben wir Jesus, wie wir es so oft in Liedern bezeugen, dann bereuen wir unsere Sünden. Denn wegen unserer Sünden musste Jesus sterben. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Gott hat versprochen, dass er unsere Sünden vergibt, sofern wir sie bekennen, und dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich muss gestehen, manchmal kann ich kaum fassen, wie groß ist bitteschön Gottes Gnade, wenn er mir all die Schuld meines Lebens vergibt und mir meine Schuld nicht mehr anrechnet. Er ist es, beziehungsweise Jesu Tod ist es, der all das, was zwischen Gott und mir steht, selber aus dem Weg räumt. Jesus hat den Weg zum Vater geebnet und es bleibt mir nur übrig, diese Gnade dankbar anzunehmen, Buß zu tun und diesen Weg dankbar einzuschlagen. 2. Timotheus 4, Vers 8. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Liebst du Jesus, dann bereust du deine Sünden und tust Buße. Amen.
Ja, Ingo, vielen Dank für die Schwarz-Weiß-Predigt. Wenn jemand noch Fragen haben sollte, kommt gerne auf Ingo zu oder auf andere aus dieser Gemeinde, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt oder irgendwie noch genauere Infos dazu braucht, wie es dann richtig funktioniert. Die meisten oder viele hier, die haben es verstanden und für sich in Anspruch genommen, was wichtig ist. Und die anderen sind herzlich dazu eingeladen. Und vielleicht nochmal, um auf die Frage vom Anfang zurückzukommen, was wäre, wenn? Nehmt euch die Zeit, denkt drüber nach. Was hat Gott Gutes in eurem Leben bewirkt? Wo hat euch Gott geholfen? Und wo könnt ihr anderen eine Hilfe sein? Und ihnen vielleicht den Weg zu Gott zeigen. Und vielleicht nochmal ein paar Fragen dazu. Was passiert, wenn ihr das, was Ingo heute gepredigt hat, nicht anderen erzählt? Wenn ihr es euren Nachbarn nicht erzählt, wenn ihr es euren Freunden nicht erzählt, euren Arbeitskollegen, was passiert dann mit denen? Ne? Denkt vielleicht drüber nach und lasst euch dadurch motivieren, mehr von Gott zu erzählen und mehr Leuten den Weg in den Himmel zu zeigen. Ja, lasst uns aufstehen zum Abschluss und danach sind alle herzlich zum Kaffeekuchen eingeladen.